Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und in dieser Episode wollen wir das Geheimnis des Südtiroler Specks lüften. Was macht ihn so besonders? Wie vielseitig lässt er sich in der Küche einsetzen? Und wie genießt man ihn am besten? Dafür bin ich nach Südtirol gereist und treffe drei Menschen, die sich mit Speck aus unterschiedlichen Perspektiven sehr gut auskennen. Zunächst einmal Sternekoch Karl Baumgartner vom Restaurant Schöneck im Pustertal. Er kocht für mich ein Fünf-Gänge-Menü, in dem Südtiroler Speck in jedem Gang eine Rolle spielt, selbst im Dessert. Weiter geht's zu Speckbotschafterin Karin Steiner vom Traditionsbetrieb Metzgerei Steiner. Hier verkoste ich verschiedene Südtiroler Specksorten und erfahre mehr über Familienrezepte, Herstellung und gelebte Specktradition. Und zum Schluss treffe ich Martin Knoll vom Südtiroler Speckkonsortium. Er erklärt, warum nicht jeder einfach Südtiroler Speck herstellen darf, was hinter der geschützten Bezeichnung GGA steht und wie eine jahrhundertealte Tradition geschützt und in die Zukunft geführt wird. Also, was ist das Geheimnis des Südtiroler Specks? Ist es der Rauch, die Bergluft, die Gewürze, die Tradition oder alles zusammen? Wir finden es heraus. Und los geht es im Pustertal im Sternerestaurant Schöneck bei Karl Baumgartner. Südtiroler Speck ist für den Sternekoch ein Stück Kindheit und Heimat. Und er zeigt, was sich kulinarisch alles damit anstellen lässt. Fünf Gänge, fünfmal Südtiroler Speck, mal klassisch, mal überraschend. Und auch diese Episode wird präsentiert von Der Große Restaurant und Hotel Guide. Karl Baumgartner.
Ja.
Seines Zeichens Autodidakt, Koch, aber seit mittlerweile 30 Jahren mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Und vor 40 Jahren habt ihr den Laden hier übernommen. Restaurant Schöneck.
Genau.
Ja. Im Pustertal.
Im schönen Pustertal.
Im schönen Pustertal. Also ja. Seit 40 Jahren seid ihr hier.
Ja.
Seit 30 Jahren Stern.
Ja.
Davor warst du mal im Service. Also eigentlich Kellner.
Ja.
Aber du hast Musik gemacht, in der Band gespielt.
Ja, wir hatten eine Band, ja.
Was wäre passiert, wenn diese Band... Ich weiß gar nicht, war sie erfolgreich?
Wir waren nicht so bekannt, aber wir haben nicht schlecht gespielt.
Ja.
Zum Beispiel Dire Straits haben wir auch gespielt.
Ja?
Eagles.
Ihr wart eine Coverband oder habt ihr auch eigenes gespielt?
Nein, eigenes nicht, da waren wir noch zu jung. Wir müssten erst mal nachdenken.
Wie alt wart ihr denn?
Wie alt wart ihr? Wie alt waren wir? 18, 20, sowas.
Ich meine, du bist der Typ von Popstar, muss man sagen. Du hast das Popstar-Profil.
Ach so?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, mir hat das Riesenspaß. Ich würde, wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich nicht Koch geworden wäre oder auch Kellner, dann wäre ich am liebsten Musiker geworden.
Das wollte ich nämlich gerade fragen.
Ich
was
würde
wäre passiert?
Sofort im nächsten Leben werde ich Musiker. Und mein Wunsch wäre, in einem großen Stadion vor 100.000 Leuten zu spielen.
Ja.
Dieses Adrenalingefühl zu spüren, wäre für mich das Maximum.
Statt auf der Bühne zu sein und die Saiten zu stimmen. Hast du ein Instrument gespielt oder du warst der Sänger, ne?
Nein, ich war Sänger und habe Bassgitarre gespielt.
Okay, Bass. Also
ein bisschen Gitarre spiele ich, aber...
Also wir können jetzt hier nicht die Saiten stimmen, sondern bei dir werden hier die Messer geschärft.
Ja, genau.
Heutzutage. Aber das kannst du auch gut. Ich überlege, wie ich es jetzt hinkriege, in diesen paar Minuten, die wir uns unterhalten, dir nachher nochmal eine kleine Gesangseinlage zu entlocken.
Ja, ich
darf
singe
mir was. Ich darf mir was wünschen, ne?
Ja, ich singe auch so ab und zu eine Oper oder so.
Pavarotti.
O Sole Mio.
Ja. Und da muss ich gerade denken an, wie hieß die Nummer denn noch mit Pavarotti und Lucio Dalla?
Caruso.
Caruso.
Ja.
Oh, kannst du mir das nachher vorsingen?
Dove il mare luccica tira forte il vento. Davanti una vecchia terrazza al golfo di Sorrento, un uomo abbraccia una ragazza, Che aveva pianto, poi si schiarisce la luna, ricomincia il suo canto. So. Nicht aufgewärmt.
Keine 100.000 klatschen in Hände, aber.
Ja, aber ich bin nicht mehr trainiert. Ich müsste dann üben, weil Gesangsunterricht müsste man wieder mal nehmen und halt die Stimme üben, weil als Stimme muss man auch trainieren, nicht? Und ich mache eigentlich relativ wenig. Ab und zu singe ich schon mal, aber
hallo, jetzt mal nicht tief stapeln.
Ja.
Könntest du singen und kochen gleichzeitig?
Ja, würde schon gehen. Ja? Würde schon gehen.
Weil du bist ja ein Profi.
Würde schon gehen. Ja. Ich habe mal ein singendes Menü gemacht, genau.
Ja?
Aber das war privat auf einer Almhütte.
Ja, kann man ja auch mit Publikum machen.
Für einen
Gast. Das kann man
mein
auch
mit Bruder singt ja auch sehr gut. Nicht?
Ja.
Und der andere Bruder, der spielt auch Gitarre. Er hat Schlagzeug gespielt. Nicht?
Ja, aber dann könnt ihr doch jederzeit wieder auf Tour gehen.
Ja, wir müssen auf Tour gehen, aber wir haben keinen Sponsor. Jetzt müssen wir es nur lassen.
Ja, hallo, dann rufen wir jetzt mal auf hier. Also hier ist eine junge, talentierte Band. Ja, die will zurück auf die Straße.
Ja, Straßenmusiker, ja, das wäre auch mal was.
Naja, also auf die Straße, ich meine on the road.
Ja, on the road again.
On the road again.
Davis on the road again, ja.
So, aber jetzt mal, wie wir in Hamburg sagen,
ja.
Butter bei die Fische.
Butter bei die Fische.
Butter bei die Fische, ne? Butter ohne Butter wird es mit dem Fisch ja nichts.
Ja, ja.
Aber hier heißt es eher Speck in die Pfanne.
Speck in die Pfanne,
wir genau. reden heute über Speck.
Genau.
Welche, jetzt wird es ja ernst, ne? Zwischen uns. Du machst auch gleich ein ernstes Gesicht.
Ja, jetzt wird's ein bisschen schwieriger, ne? Jetzt geht's beruflich weiter.
Komm, also wir stoßen mal an. Schön, gell? Dass ich hier sein darf.
Ja, mir freut es auch sehr, dass du da bist, Boris. Schmeckt gut.
Schmeckt sehr gut.
Sehr delikat.
Gute Belohnung nach der Gesangseinlage.
Ja, braucht auch die Kehle ein bisschen zu ölen. Ja.
Speck.
Ja.
Passt dieses schöne, schaumige Getränk zu Speck?
Ja, passt auch gut zum Speck. Was zum Speck dann ganz gut passt, ist eigentlich ein traditioneller Wein, das ist der Fernatsch.
Ja,
ja. Den kennt man ja. Wir haben sehr gute Fernatschs in ganz Südtirol. Natürlich auch die ganzen Winzer haben sich da ins Zeug geworfen und wirklich sehr gutes Produkt rausgeholt. Und wir haben mittlerweile tolle, tolle Fernatschweine. Ist eigentlich, ich würde sagen, auch so ein Aperitifwein teilweise. Ein bisschen kühler getrunken und man kann den auch im Sommer, hat ein bisschen wenig Alkohol gerade, einfach toll trinken, hat diesen Mandelnachgeschmack, ein bisschen Kräuter, hat einen eigenen Geschmack und ich liebe diesen Wein. Hm. Kann man auch zwei.
Hat einen guten Trinkfluss dann.
Sehr guten Trinkfluss.
Ja.
Ist vielleicht nicht so bekannt international, aber ich würde sagen, den Fernatsch müsste man mehr forcieren, weil er auch unserer Tradition entspricht, nicht? Wir sind mit dem Wein aufgewachsen, unsere Großeltern, der Fernatsch war immer auf dem Tisch, der stand immer auf dem Tisch.
Ja, ja. Aber für die Kinder verdünnt dann hoffentlich.
Für die Kinder verdünnt, haben sie ab und zu auch verdünnt, wenn sie nicht geschlafen haben.
Du hast gerade von Tradition gesprochen. Der Speck ist sicherlich eine der sehr traditionellen Zutaten, die ja auch überall irgendwie stattfindet. Und du bereitest heute, ich darf dir über die Schulter gucken, ein Speckmenü zu. Was ist das Besondere für dich an dem Speck? Was verkörpert der?
Ja, Speck ist für mich Kindheitserinnerung von klein auf. Speck war auch ab und zu als Kinder, wenn man zu oft Speckknödel bekommen hat, hat man gesagt, nein. Ich weiß nur, weil früher haben sie den Speck ab und zu ganz grob geschnitten, große Würfel.
Ja.
Und als Kind war das ein bisschen ein Handicap, nicht? Aber natürlich, Speck als Merende gehört dazu. Man ist wandern gegangen, hat immer ein Stück Speck dabei gehabt, dann hat es aufgeschnitten, dann kleine Würfel, ein gutes Bauernbrot, ein Schüttelbrot dazu, was will man mehr?
Mhm. Also ist ein ständiger Begleiter eigentlich.
Ja, genau.
Ne? Und ist es denn so, dass man dann auch zu Hause immer einen Speck hängen hat?
Ja, das ist so. Die Bauernhöfe hatten ja immer diesen Speckkeller, den alten wurde ja auch geräuchert da. Und jeder Bauer hatte damals, ich weiß ja noch, meine Schwiegermutter hatte immer zwei Schweine. Die Frau von der Mary, heute die Mama, Entschuldigung, von der Mary. Und die hat diese Schweine natürlich großgezogen mit bestem Futter, Kartoffel, Äpfel, die haben alles Beste bekommen. Und da hat sie ihm einen Speck gemacht. Und die machte einen sensationellen Speck auch. schönen Fettanteil. Und ein Schwein habe ich immer ich bekommen, ein Teil. Das war, und mit denen bin ich immer ganz sparsam umgegangen. Okay. Den haben nur ganz die guten Freunde bekommen. Ja, so war das.
Es gibt schon Unterschiede da auch beim Speck, oder?
Da gibt es große Unterschiede, ja, natürlich.
Aber jeder hat so auch seine eigene Gewürzmischung?
Jeder hat seine eigene
Gewürzmischung. Wer ihn selber macht, ja.
Ja, Gewürzmischung, sage ich mal. Gibt es auch so ein bisschen diese kleinen, bei den Bauern Familiengeheimnisse, aber im Grunde genommen die Basis, Salz, ein bisschen Böckersalz, Gewürze, Knoblauch, Wacholder, ein bisschen Koriander, Kümmel, verschieden. Nicht? Jeder hat sein eigenes Rezept.
Ja, so. Und wenn du jetzt mal auf deine Karte guckst heute, wie viele Gerichte sind da drauf, die Speck enthalten?
Ja, das hängt vom
Speckknödel, auf jeden Fall, die gibt's immer wahrscheinlich.
Speckknödel, dann was auch etwas, was sehr, sehr gut ist, lasse ich euch auch kosten heute, einen Speckkrautsalat. Nicht?
Mm.
Das ist so ein einfaches Gericht, aber es schmeckt einfach fantastisch. Und heute machen wir eben ein Gericht, ein heimisches Kitz, ein Ziegenkitz, wo wir die Schulter und auch den Bauch einbraten. Und leicht bedeckt mit einem sehr weißen Bauchspeck. Der verschmelzt dann und das wird praktisch mit Kräutern dann geschmort bei Niedertemperatur, 120 Grad. Und auch dieses Gericht wird ihr heute probieren und mir sagen, wie es euch geschmeckt hat.
Das machen wir auf jeden Fall.
Machen wir einen schönen Blauburgunder dazu. Pinot Noir, ein Südtiroler, der sehr gut dazu. Und was will man mehr?
Ja. Klingt sehr gut. Gut, den Speckknödel habe ich eben schon angesprochen. Den hast du wahrscheinlich, den musst du immer auf der Karte haben, oder?
Ja, servieren? Nicht immer, aber fast immer. Wir haben immer ein, zwei Knödelsorten haben wir fast immer auf der Karte, je nach Jahreszeit natürlich. Im Winter mehr Speckknödel, im Sommer ein bisschen weniger. Aber auch die Italiener lieben natürlich, wir haben ja viele italienische Gäste, aber internationale Gäste lieben ja unsere typischen Gerichte. Aber in höchster Form vollendet.
Ja.
Qualität, ausschlaggebend und nicht verfälscht.
Wo du das gerade sagst, vollendet, also du machst ja traditionelle Küche, aber in der nächsten Dimension.
Ja.
Oder wie beschreibst du deine Küche?
Meine Küche ist, ich würde sagen, ich habe damals meinen Stil entwickelt, der auch Fuß gefallen hat und auch viele das schätzen, alpin-mediterran. Weil ich sage immer, ich bin auch ein bisschen, ich liebe den Süden, ich liebe das Meer, ich liebe auch die Berge, ich liebe die Mentalität, die südliche, ein bisschen Dolce Vita leben, so ein bisschen sich gut gehen lassen, genießen. Wo gute Produkte wachsen, wo gute Weine wachsen, sind auch immer tolle Menschen, sage ich. Nicht? Überall, wo es guten Wein gibt, gibt es auch tolle Menschen.
Ja.
Und bei uns das Mediterrane ist ja Richtung Bozen, Meran, haben wir ein bisschen mehr mediterranes Klima und dem ich liebe auch den Süden, die Küche des Südens. Ich mache auch ab und zu Gerichte, Pasta-Gerichte oder so. Ein bisschen Fisch mache ich auf, der kommt mehr vom Süden. Nicht? Aber grundsätzlich der Hauptanteil kommt aus Südtirol.
Aber ihr könnt euch das Beste eigentlich aussuchen, ne?
Ja.
Also aus dem Süden die besten Sachen und aus dem Norden die besten Sachen. Und das ist ja auch der Speck. Nicht?
Ja,
weil der Speck ist ja, wenn ich das richtig gelernt habe, ist es ja auch eine Kombination. Ist ja einmal geräuchert und luftgetrocknet.
Genau, weil bei uns der Speck natürlich luftgetrocknet, braucht es auch die eigenen Räume, es muss die richtige Temperatur sein. Und da sind diese auch Bergbauernhöfe ideal, nicht? Weil abends schöne kühle Nächte. Und da reift der Speck mit der richtigen Luftfeuchtigkeit. Es darf nicht zu trocken sein, braucht es auch. Und dann reift er so dahin und reift. Und dann für das später macht er Klick und sagt, jetzt müsst ihr mich durchschneiden und mal probieren. Ne?
Und das hast du ja eben gemacht.
Ja.
Und das hast du ja richtig zelebriert. Nicht? Ja. Also du hast gesagt, ich muss
mit
hier genau die Mitte treffen.
Ja.
Das, und dann nochmal wieder halbieren, also du viertelst den.
Ja, durchschneiden und riechen.
Und riechen, ja, okay. Haben wir auch gemacht. Erstmal schauen und riechen. Ne?
Riechen und dann sieht man den ersten Eindruck. Ist das ein guter Speck? Ist das ein mittelmäßiger oder ist das ein exzellenter Speck? Nicht? Wie überall bei jedem Produkt gibt es auch Unterschiede.
Und der heute? Wo geht der? In welche Richtung?
Der ist schon in die oberste Klasse.
Ja?
Ja, ja.
Es ist ein Naturprodukt, ne? Das muss man ja sehen.
Was ich nicht so mag, wenn der Speck kein Fettanteil hat, nicht? Weil Fett ist ja Geschmack.
Ja.
Fett ist sehr wichtig, nicht? Und ab und zu passiert schon, dass der Speck zu wenig Fettanteil hat. Deswegen liebe ich eher den Speck von heimischen Schweinen, wo ich weiß, das muss man auch können, die richtige Würzung, richtige Räucherungen. Es muss delikat sein.
Und schmeckst du
nicht
das?
Nicht aufdringlich.
Ja, ja, okay, das ist ja, man kann den ja auch überreizen, ne?
Ja, ja, überreizen, der, ja.
Was ist denn dein Lieblingsprodukt, mit dem du arbeitest? Außer Speck.
Ich habe, was ich ganz gerne habe, einfach Teilen, keine Nobelteile. Ich zum Beispiel einen Kalbskopf, eben was wir jetzt machen.
Den habe ich auch eben gesehen. Ne?
Alles,
der hat mich erstmal begrüßt hier.
Heimisches Fleisch, was ich auch gerne mag. Wild, wenn die Wildzeit ist, ich esse gerne Wild. Heimische, wir räuchern auch Fische selber, wir haben auch räuchern Saibling, wir haben auch mein Sous-Chef, der Japaner, der kann sehr gut räuchern. Er hat ein Talent zum Räuchern.
Das finde ich total spannend. Ja. Und du sagst ja, der ist seit 12 Jahren hier?
Nein, 16 Jahren.
Jetzt. 16 Jahre?
Das ist meine rechte Hand.
Seit 16 Jahren?
Ja.
Wird man jetzt hier im Pustertal nicht erwarten unbedingt?
Ja, den haben wir aufgenommen in die Familie.
Ja.
Den sehe ich so wie meinen ledigen Sohn.
Ja, ja. Wie setzt sich denn eure Gästeschar zusammen? Weil ihr habt ja lokale Gäste, Umkreis, aber auch internationale.
Ja, wir haben so heimische, natürlich viele einheimische Gäste, dann viele Italiener haben wir, weil Pustertal ist eigentlich ein Tal, wo auch viele Italiener Urlaub machen, weil es ein bisschen kühler ist auch im Sommer und so, schon von der Tradition her Pustertal. Dann haben wir mittlerweile auch natürlich viele deutsche Gäste, Österreicher, Schweizer und immer mehr auch internationale Gäste jetzt. Ich glaube, das ist auch durch Dolomiten, UNESCO, Weltkulturerbe, drängen immer mehr auch asiatische Gäste zum Beispiel.
Und die essen auch alles?
Ja, die essen auch. Die wollen natürlich unsere Küche probieren und sind eigentlich sehr angetan und sind eigentlich unkompliziert und schätzen das auch sehr.
Wir müssen nochmal zurück zum Speck. Ja. Das ist heute unser Thema. Also ich möchte jetzt wissen, du hast gesagt, Speck-Krautsalat.
Ja.
Das ist ja einer, den ich auch nachmachen könnte.
Ja, also, den könntest du nachmachen.
Wo, ne? Oder also, den unsere Hörer auch nachmachen können.
Ja, genau.
Magst du den einmal?
Ja, also du nimmst den frischen Kobis, sagen wir, nicht? Weißkohl, nicht? Wir haben ein bisschen den Weichnüsse.
Wie sagt ihr? Wie heißt der?
Kobis.
Kobis,
sagen wir. Mehr so ein Kobis.
Der klang eben so nach Japanisch. Kobi,
habe ich gesagt. Nein, Kobis. Ja. Der wird fein geschnitten, nicht zu fein. So fein geschnitten. Der Stumpf kommt raus. Dann, was ich tue, wir haben selber auch Rucola im Garten. Wilde Rucola.
Ja.
Ich gebe ein bisschen von der Rucola rein. Frischen Schnittlauch oder den groben Schnittlauch. Dann bisschen Kümmel, Salz, Pfeffer, nicht zu viel. Der Speck wird in etwas, ich nehme meistens ein bisschen Traubenkernöl, weil Sonnenblumenöl bin ich nicht so, Traubenkernöl.
Ja.
Röste den Speck schön ab, fein geschnittener Speck, abrösten, schön, dass er so ein bisschen krokant ist im Öl und dann mit einem guten Rotweinessig löschen.
Rotweinessig, ja.
Bisschen verdampfen lassen, dann alles rein in einer Schüssel zum Kobis, alles gut durchmischen, probieren, kosten, braucht es noch ein bisschen Säure, weniger Säure. Und dann hat der Speck ist so ein bisschen lauwarm, dieses Gericht. Nicht?
Ach so, den kann ich auch gleich schon essen. Den muss ich nicht noch ziehen lassen?
Nein, gleich essen.
Ah.
Wunderbar.
Und das esse ich so allein stehen?
Ja, das kannst du als Beilage Brot auch zu einem Lammbratl essen. Wir machen auch so geschmortes Lammbratl. Oder eigentlich nur mit einem anderen Knödel oder mit einem Speckknödel. Oder einfach nur und vielleicht oben noch ein frittiertes Speckchip drauf. Karamellisiert kann man es auch machen.
Ja.
Und das dann zu essen. Kann eine ganze Schüssel voll essen. Ein Schluck Wein dazu. Da passt auch ein guter Weißwein dazu, ein guter Weißburgunder aus Südtirol.
Ja,
ja, so
also das ist doch easy, aber
ja.
Das kriegt man das
einfach. Kann jeder machen.
So, und Speckknödel habe ich mir auch angeguckt. Gut, da geht es um die richtige Konsistenz, habe ich gelernt. Ist aber, wenn man es weiß, auch machbar.
Ja, logisch.
Ja? Und das Gute ist, du hast mir erzählt, ich kann da auch relativ viel vorbereiten.
Ja, kannst
du viel vorbereiten. Und den auch im Kühlschrank da nochmal
holen. Ja, du kannst ja
nächsten Tag nochmal.
Ja, kannst du auch nehmen. schön bedeckt, nicht? Wichtig ist eben das Knödelbrot, wie wir schon gemacht haben, nicht? Knödelbrot soll nicht zu trocken sein. Dann gute Zwiebel, ich nehme Schalotten, gut abrösten, in ein bisschen Olivenöl mit Butter, dann kommt das rein, gut getoastet, dann kommt natürlich Speck, fein geschnitten, mhm. Dann nehme ich zwei, dann nehme ich den bisschen weniger fetten Speck und den Bauchspeck. Der Bauchspeck ist auch sehr wichtig. Bauchspeck ist immer auch sehr Geschmack. Und den dann ein Teil auch ganz kurz abrösten und dann rein ins Brot. Dann kommt ein bisschen Milch rein, warme Milch.
Warm, ist wichtig,
ja,
ne?
Ja, ein bisschen warme Milch. Dann kommt ein bisschen Salz, Pfeffer, Muskat. Dann nehme ich Liebstöckel rein, ein bisschen Petersilie und Schnittlauch.
Das war sogar relativ viel Liebstöckel.
Ja,
ne?
Das liebe ich. Liebstöckel, ja, ja. Gibt so einen gewissen Geschmack. Und was sie auch ab und zu früher reingetan haben, war die Knödelwurst. Da hat der Metzger ihm eine Wurst gemacht, da hat man die Knödelwurst reingemacht.
Okay, auch. Aber der Speck reicht
ja. Oder auch die Kaminwurze, wenn sie frisch ist, die ist geräuchert.
Aha.
Kaminwurze, klein geschnitten. Kann man auch reinmachen.
Das hat dann noch mal ein bisschen mehr Dampf, ne?
Ja, das hat dann noch ein bisschen mehr Dampf. Ja. Dann kommen Eier rein, Mehl, die richtige Menge Mehl. Das kommt zum Erst rein, mit dem Brot vermischen. Dann werden Knödel geformt und die werden dann im Salzwasser ganz leicht gekocht.
Und dann serviert?
Der Knödel schmeckt auch gut in einer guten Konsumme. Kann ein Rinder, eine Geflügelkonsumme sein. Oder was man auch gemacht hat früher, meine Mutter hat immer Knödel, die übrig waren, die nicht gegessen wurden, die werden dann geröstet in einer Pfanne und dann vielleicht ein bisschen Zwiebel dazu, ein bisschen Salat dazu.
Ist auch lecker.
Oder einen Speckknödelsalat auch.
Ja.
So mit kleinen Tomaten, Sellerie, Jungzwiebel, alles so abmachen. Essig und Öl, haben gesagt, ein bisschen Pfeffer drauf und dann das so essen.
Ja, herrlich.
Ein bisschen lauwarm.
Ja, kannst du doch, aber grüner Salat, passt ja alles dazu.
Ja,
ne?
Ja.
Ja, herrlich, aber diese Zweitverwertung ist natürlich auch gut dabei.
Ja, Knödel. Oder zum Beispiel einen Knödel Carpaccio, habe ich auch schon gemacht. Da macht man so wie so zylinderförmige Knödel, wie Serviettenknödel, die Form. Dann, wenn er kalt ist, dünne Scheiben schneiden, entweder mit der Wurstmaschine oder mit der Hand, wenn ein gutes Messer, aus und dann kannst du so ein Knödel Carpaccio zum Beispiel mit einem lauwarmen Kalbszüngerl und sowas kombinieren. Oder sonst. Je nach Fantasie.
Sag mal, und einfach nur den Speck so aufschneiden und als...
Ja, und natürlich klassisch den Speck.
Ganz klassisch, nur pur genießen?
Einfach nur pur genießen. Mit der Aufschnittmaschine, dünne Scheiben oder mit der Hand geschnitten. In kleinen Streifen, dicker, da gibt es oft breitere, schmälere, ganz schmälere Zündhölzer auch. Aber ich liebe auch so ein bisschen handgeschnitten. Auf einem Brettel, irgendwo im Freien, auf einem Bankel aufschneiden und Gurke dazu oder ein Krähen dazu, eingelegte Steinpilze dazu.
Sowas. Ja, das ist auch schön.
Ja.
Ja. Gibt es denn auch ein Dessert mit Speck?
Ja, haben wir schon. Das machen wir auch heute.
Auch? Ach, guck mal, das wurde mir noch nicht verraten.
Ja, wir machen jetzt.
Gibt auch noch Geheimnisse.
Ja, wir machen das, werdet ihr dann probieren. Praktisch ein Frischziegenkäse. Der kommt aus Brax hier. Vom Batzleiner, das ist einer, der Ziegen hat, der Ziegenkäse macht. Und ist einer der ersten gewesen, der aus Ziegenkäse gemacht hat in Südtirol. Und den machen wir mit karamellisierten Äpfeln, ein bisschen Säure und karamellisierten Speck.
Ja, das ist ja ein richtiges Südtiroler Gericht, mit Südtiroler Apfel und Speck und Wein dazu.
Ja.
Ja, das klingt aber gut.
Ja, ja.
Also wer denkt, Speck hat im Dessert nicht zu suchen?
Nein. Was ich auch mache, zum Beispiel eine gefüllte, entbeinte Wachtel im Speckmantel. Man kann ein Kaninchenrücken im Speckmantel machen. Man kann verschiedene Sachen.
Ja.
Man kann sogar einen Saibling hauchdünn mit Speck umwickeln, schön groß rausbraten.
Auch gut.
Auch gut.
Bist du so ein richtig stolzer Südtiroler?
Ja, waschechter, ja.
Ja, also waschecht und...
Ich bin wirklich ein... Ich liebe Südtirol. Ich bin ein Vollblut-Südtiroler, sage ich immer, ja.
Ja. Also das ist auch so eine ganz besondere Identität, die man dann hat.
Ja,
ne?
Wir können uns glücklich schätzen, dass wir in diesem wunderschönen Land leben. So vielfältigen Land auch. uns geht's gut, sicher überall gibt es auch Probleme, aber sagen wir, im Großen und Ganzen haben wir hier wirklich ein schönes Plätzchen und ich könnte mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu leben,
nee.
Fix zu leben. Ich fahre überall hin, aber zum Leben fühle ich mich hier wirklich wohl.
Wenn man wieder
die Wurzeln.
Wenn man wieder nach Hause darf zu den Wurzeln, ne?
Ja, immer wenn man eine Reise macht, wieder zurückkommt, dann
ja.
Sieht man ja, wie es uns eigentlich gut geht.
Aber worauf freust du dich, wenn du wieder nach Hause kommst?
Auf
welches kulinarische Erlebnis?
Ja, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich wirklich sagen, wenn ich jetzt im asiatischen Raum bin oder ich war in Japan, dann brauche ich einen Knödel.
Ja?
Und ein paar gute Nudeln.
Ja, ne? Das will man dann haben, ne? Das
ja, ist, da brauche ich auch mal ein Gulasch oder da brauche ja? ich wirklich was Geschmortes oder so, ja. Ja, und einen guten Salat, ja.
Wie viele Gänge kriegen wir gleich, Karl?
Ja, improvisieren, ich gebe euch, ich sehe ja je nach Appetit immer mehr.
Ja, gut, aber wir wollen ja alles probieren, ne?
Ja, machen wir 5-6 Gänge.
Ne? Ja?
Ja,
aber oder? Nicht so große, ne?
Nein,
nicht
das
so
machen wir klein.
Wenn ich zu dir jetzt als offiziell als Gast komme,
ja.
Wann habt ihr geöffnet?
Wir sind eigentlich immer geöffnet, Montag, Dienstag, Ruhetag und sonst sind wir mittags, abends immer geöffnet.
Also man kann auch mittags schon zu
euch kommen? Ja, logisch, mittags, und, abends, ja.
Ihr habt einen schönen Garten auch?
Ja,
ihr habt schöne Stuben, wir sitzen
ja,
in einer
ja,
hier?
Ja, ja, wir haben einen schönen Garten draußen, natürlich mit dem Wetter geht es nicht draußen, ja, aber ja. Sonst ist es wunderbar draußen.
Ist ja nur heute.
Wir haben auch schöne Pflanzen, Gärten, ist alles schön grün und angenehmes Ambiente.
Und ihr habt ganz schön viele Plätze hier.
Ja, ja, wir haben schon Plätze.
Ja. Ja, also, ja. Ihr Lieben, kommt mal vorbei hier
ja.
Und besucht den Karl und sein Team und esst hier ganz lecker im Restaurant Schöneck. Was soll man probieren? Auf jeden Fall, was würdest du sagen, wenn nur ein Gericht hier möglich wäre für den Gast oder?
Ja, für den Innereienmensch, den Kalbskopf.
Ja, okay.
Und für den Allgemeinesser würde ich den Knödel, wir haben einen super Pressknödel, alles mit Knödel und dann diese geschmorten Gerichte.
Ja.
Wir machen auch.
Bei einem Gericht, bei einem Gang bleibt es eh nicht, Leute. Also ja. könnt ihr vergessen.
Und auch ein paar kleine Pasta-Gerichte, die wir immer.
Herr Baumgartner, ich danke dir für deine Stimme hier, die du uns gegeben hast und für deinen Gesang.
Ich bedanke mich
für die leckeren
herzlich,
Speisen.
Boris, herzlich. Das hat mir eine große Freude gemacht und wünsche natürlich allen deinen Hörern und Genießern alles Beste.
Super, da schließe ich mich an. Dankeschön. So, das war mein Besuch bei Karl Baumgartner und nach 5 Gängen weiß ich, was man mit Südtiroler Speck alles machen kann. Und jetzt will ich wissen, wie er entsteht und wie unterschiedlich er eigentlich schmecken kann. Und dafür geht es zur Speckbotschafterin Karin Steiner vom Traditionsbetrieb Metzgerei Steiner. Wir verkosten uns durch verschiedene Sorten und sprechen über Gewürze, Rauch, Reifezeit und Familienrezepte. Liebe Karin von der Metzgerei Steiner, wo sind wir hier?
Ja, wir sind hier bei uns in der Metzgerei Steiner in Niederrasen im schönen Antholzertal im Südtirol. Und ja, wir sind jetzt in unserem Flagship-Store, sage ich mal, also in unserem Ursprungsgebäude, wo eigentlich unsere ganze Metzgereigeschichte angefangen hat, ja.
Und wie alt ist die Geschichte? Wie weit geht die Tradition zurück?
Also wir sind jetzt in der dritten Generation.
Ja.
Mein Opa, der hat in den 50er Jahren die Metzgerei eröffnet und dem auch ein kleines Gasthaus und mein Vater hat das dann übernommen und mittlerweile sind wir die dritte Generation am Zug und es ist eigentlich Generationenbetrieb.
Man muss sich keine Sorgen machen.
Nein, auch also die nächste Generation.
Die Speckversorgung ist gesichert.
Ist gesichert, ja.
Herrlich. Und Speck ist ja Südtiroler Tradition. Und ihr habt ja nun viele Touristen auch hier. Kommen da die Leute extra hergepilgert für euren Speck?
Also wir haben sehr, sehr viele Kunden, die wirklich gezielt zu uns kommen, unseren Speck zu kaufen. Aber wenn man in Südtirol ist, gibt es eigentlich, man kommt nicht um den Speck drum herum, sage ich mal. Also den Speck findet man bei uns überall und auf jeder Karte, außer es ist ein vegetarisches Restaurant, da wird man Pech haben. Aber wir machen sehr, sehr viel mit dem Speck und bieten den in unseren unseren Kunden auch an, auf den Almhütten, in den Restaurants, eigentlich überall. Und deswegen, man muss ein Stück Speck mit nach Hause nehmen. Also ja, es ist also ein Muss.
Hier konsumieren und mitnehmen. Nun sehen wir hier, du hast das so schön aufgebaut, sehen wir unterschiedliche Specksorten.
Genau, wir haben heute ein bisschen eine kleine Verkostung vorbereitet von unserem Südtiroler Speck GGA. Wir hier in Südtirol, musst du wissen, wir haben verschiedene Specktypen. Wir haben einmal einen klassischen Südtiroler Speck GGA, geschützte geografische Angabe. Das ist ein Produkt mit einem Qualitätssiegel, wofür Südtirol auch gerade steht, sage ich mal. Und wir haben eben auch nochmal einen Original Südtiroler Bauernspeck, den nur 4 Metzger in ganz Südtirol produzieren dürfen.
4?
4 Metzger. Wir sind einer davon. Beim Bauernspeck, zum großen Unterschied, da stammen die Schweine zu 100% aus Südtirol. Beim klassischen Südtiroler Speck GGA, da haben wir das Rohmaterial, das darf der Metzger zukaufen, woher er möchte. Die Produktion, also ein Schritt, muss aber in Südtirol stattfinden, also im Herkunftsland.
Traditionell war das dann wahrscheinlich so, dass man auch immer dann so seine 1-2 Schweine zu Hause hatte und seinen Speck dann eben selber gemacht hat.
Genau, früher hatte eigentlich jeder Bauer bei uns hier, es waren ja sehr, sehr viele Bauern, hatte auch ein Schwein. Und dieses Schwein hat man dann um die Weihnachtszeit geschlachtet, um was Frisches auf den Tisch zu bekommen für die Feiertage. Man hat einen riesen Back an Frischfleisch gehabt und man konnte das ja nicht in einmal verzehren. Die Haltbarkeit war natürlich auch sehr, sehr kurz vom Frischfleisch. Und da hat der Südtiroler Methode gesucht, um das Fleisch länger haltbar zu bekommen. Und so ist man eigentlich dann auf den Speck gekommen. Und das ist auch ein bisschen geografisch bedingt, weil wir haben einen warmen Sommer, aber auch einen kalten Winter. Ja. Deswegen hat der Südtiroler ein bisschen über die Grenzen geschaut. Was machen die im Norden, um eine längere Haltbarkeit zu bekommen? Da zum Beispiel wird geräuchert. Hingegen genau. Im Süden, weil wir es schön warm haben, da wird gesalzen. Der Rohschinken zum Beispiel, der Parmaschinken, das ist ein gesalzenes Produkt. Wir Südtiroler haben die beiden Methoden kombiniert, das Salz und das Räuchern. Und so ist unser einzigartiger Speck entstanden.
Ja, also ihr habt eine Best-of gemacht, ne?
Genau.
Best of beiden Welten. Ja. Ja, ihr könnt ja auch in beide Richtungen gucken, ne? Einmal nach Süden, einmal nach Norden. Ja. Und dann,
ist eine tolle Symbiose.
Und dann sagt ihr natürlich ganz selbstbewusst, dabei ist auch das Beste rausgekommen.
Auf alle Fälle. Also.
Also man misst sich schon mit den großen Namen.
Ja, oder? Könnte ich schon sagen, ja. Auf alle Fälle, ja.
Aber die Mischung, also die Gewürze und das Salz hat ja dann auch in jeder Region wahrscheinlich einen Unterschied. Auch hier selbst in Südtirol, oder? Gibt es eine Vorgabe? Muss man ganz bestimmte Gewürze benutzen denn?
Na, eigentlich darf jeder Metzger, hat hier ein bisschen sein Geheimnis, seine eigene Rezeptur. Aber die Basis, die verrate ich dir. Also das haben wir hier auch ein bisschen her.
Ich wollte alles wissen.
Alles, das wirst du, da wirst du Pech haben.
Okay. Naja.
Wir haben als Würzung, damit unser Speck eigentlich so schön schmeckt oder auch so toll gelingt, haben wir einmal ein grobes und ein feines Salz, das verwendet wird. Mhm. Ist ganz, ganz wichtig.
Ist Salz aus dem Berg oder aus Salinen?
Na,
oder?
Meersalz wird verwendet, gell? Das ist einmal ganz, ganz wichtig. Grobes und feines Salz, dann ganz wichtig ist das schwarzer Pfeffer, der wird frisch aufgemahlen. Wacholder für den Geschmack nochmal. Dann haben wir ein bisschen Piment, das ist eine Art Nelkenpfeffer, Neugewürz. Etwas Rosmarin, Lorbeer und Majoran.
Mhm.
Das, sage ich mal, ist die Basis. Jeder Metzger bleibt eigentlich bei dieser Basis und die wird dann natürlich verfeinert und es kommt immer wieder, der eine gibt ein bisschen mehr vom einen dazu und es kommen verschiedene Gewürze noch dazu, die, was man eigentlich nicht weitergeht, weil es ist die Handschrift von jedem Metzger bei uns hier, gell? Also hier kann wirklich jeder noch ein bisschen spielen.
Kennst du denn das, was aus eurem Haus kommt gegenüber anderen?
Jein. Ja, also wir machen sehr gerne an verschiedenen Weiterbildungen mit oder nehmen da auch teil und da wird natürlich auch Speck probiert, auch blind. Und ich kann schon sagen, wenn wir irgendwo sind und es kommt der Speckteller, weil unser Speck ist in ganz Südtirol erhältlich, also man weiß, wir wissen oft selber nicht, wo der überall hinkommt. Und ich muss sagen, ein bisschen Nase habe ich schon dafür.
Ja.
Also mir kommt schon vor, ja. Es sind dann schon einige, die ungefähr gleich arbeiten wie wir, aber man kennt schon einen Unterschied.
Mhm.
Auf alle Fälle auch die Räucherung. spielt eine große Rolle.
Wollte ich gerade sagen, also da gibt es ja einmal, welches Holz?
Also wir verwenden Buchenholz.
Ja?
Buche ist ein harzarmes Holz, das ist ganz wichtig. Wir dürfen nicht zu viel Harz im Holz haben, weil das wäre kontraproduktiv. Also die Buche wird verwendet und man gibt ein bisschen noch einen Wacholderzweig dazu.
Mhm.
Und so wird geräuchert. Und wichtig, der Südtiroler Speck ist kalt geräuchert.
Das heißt, kalt ist welche Temperatur?
Also wir bleiben um die 18 Grad.
18?
18. Würden wir über die 18 Grad kommen, würde das Fett anfangen zu schmilzen und würde ranzig werden.
Bei 18 Grad schon oder
über
da drüber?
18 Grad.
Ehrlich?
Aha. Und deswegen bleibt man drunter und so haben wir ein schönes, weißes, festes Fett, wie das wir es am Speck haben wollen.
Da kann man ja mal ganz schnell daneben liegen, nicht? Da kann ja schon was passieren, oder?
Kann
da muss
was
man ja
passieren.
Schon Erfahrung haben.
Deswegen haben die Bauern bei uns früher auch nur im Winter geräuchert. Das funktioniert im Sommer nicht, wenn man das auf dem Hof macht.
Mhm.
Mittlerweile haben wir schöne, innovative Methoden, wo man eigentlich das ganze Jahr über räuchern können. Aber ursprünglich hat man nur im Winter räuchern sollen.
Und wie oft räuchert ihr?
Wir räuchern permanent? Eigentlich wöchentlich. Ja.
Also das ganze Jahr durch.
Genau, und wir räuchern eigentlich nur für 3 Tage. Wir haben eine milde Räucherung. Da kann wirklich jeder Metzger wieder machen, wie er möchte.
Das heißt, also 3 Tage sind die im Rauch?
Die sind 3 Tage im Rauch. Wir lassen immer 12 Stunden Rauch rein, dann machen wir kurze Pausephase, dann lassen wir ein bisschen Bergluft rein, da kann der Speck wieder schön generieren und dann wieder Rauch. Also das ist unser System. Ein bisschen Pause, dann wieder Feuer, schönen Rauch und so geht's für 3 Tage.
Und dann kommt er in die Luft?
Dann kommt der Speck in die Luft, ja. Also das ist das Wichtigste. Der Speck braucht Zeit. Also er braucht Zeit, bis er zu dem wird, was er schlussendlich ist. Also wir haben circa 6 bis 8 Monate Lagerzeit. Es ist wirklich ein langer Zeitraum. Und da muss wirklich alles stimmen. Die Luftfeuchtigkeit, wir dürfen nur 65% Luftfeuchtigkeit haben. Es darf die Luft auf keinen Fall stehen. Die muss ständig im Austausch sein. Und wir arbeiten dann am Speck mit einem Schimmel. Mit dem weißen Edelschimmel, sagen wir immer, das ist ein im Naturschimmel gereiftes Produkt, wie die Salami zum Beispiel. Und dieser Schimmel, der braucht die perfekten Konditionen, sonst kann der nicht wachsen.
Aha.
Und der wächst auf der Speckseite obendrauf. Hat man, eben bei der Salami hat man es besser im Kopf, also da denkt man öfter an den Schimmel. Beim Speck wird der Schimmel abgebürstet, weil keiner will ein Stück Speck, das voller Schimmel ist.
Darf ich mal fragen, kommt der von selbst, der Schimmel, oder wird der aufgetragen?
Also der kommt von selbst. Wenn wir jetzt einen neuen Lagerraum haben, dann müssen wir natürlich ein paar Schimmelbakterien reinbringen. Aber wenn mal ein paar Monate Speck drinnen ist, haben wir die Bakterien drinnen und der Schimmel arbeitet von alleine. Deswegen dürfen wir draußen auch keine aggressiven Reinigungsmaterialien verwenden. Also wir reinigen unsere Räume draußen, die Lagerräume, nur mit Wasser. Weil Wasser verträgt der Schimmel.
Ja.
Gell, das ist ganz wichtig. Und der ist wie ein Schutzfilm auf der Speckseite oben drauf, weil würde man den nicht drauf lassen, würde der Speck in den 6 bis 8 Monaten austrocknen. Und so haben wir einen Film drauf, der schützt uns den Speck, innen drin bleibt er schön saftig.
Mhm.
Und durch diesen Schimmel kriegt der Speck auch eine leichte, nussige Note. Und ein bisschen in den Champignon geht es rein. Mhm. Das ist recht interessant.
Und also 6 bis 8 Monate, hast du gesagt, in der Luft.
Je nach Teilstück.
Und die Luft darf ja auch dann nicht wärmer sein wieder als 18 Grad, oder?
Na, da schieben wir hin und her. Wenn der Speck ganz frisch ist, ist es kühler und je älter das er wird, desto wärmer darf es werden.
Okay.
Ideale Lagertemperatur zwischen 8 und 12 Grad.
Mhm. Und gibt es eine Mindestanforderung?
22 Wochen.
22 ist die Anforderung. Also
genau.
Wie beim Champagner, 15 Monate liegen, muss der, okay. Sonst darfst du ihn nicht so nennen.
Genau, also so, wenn wir die 22 Wochen einhalten, dürfen wir den Südtiroler Speck GGA verkaufen, vermarkten. Ja. Das wird natürlich auch kontrolliert. Da kommt das Speckkonsortium, da gibt es eine eigene Kontrollstelle. Die sind dann bei uns im Betrieb draußen, die nehmen den Salzgehalt, die schauen sich die Struktur vom Speck an, schauen sich die Räucherung an. Also es ist wirklich eine sehr strenge Kontrolle dahinter.
Und wie lange ist der dann haltbar? Und andersrum gefragt, wenn der länger noch gelagert wird, wird er dann noch besser oder hat er irgendwann seinen Punkt überschritten?
Das ist ja Geschmackssache. Also wir bei uns hier in der Metzgerei Steiner, wir sagen circa 6 Monate, Bauernspeck 8 Monate, der ist ein bisschen fetter, dann ist der Speck perfekt. Mhm. Weil wie länger, dass man den lagert, der wird einfach immer kleiner, härter, fester und wahrscheinlich auch ein bisschen salziger. Gell? Es wird auch das Fett irgendwann ein bisschen ranziger, sage ich mal. Wir sagen, um die 6 Monate ist eigentlich perfekt für uns, gell? Also für unsere Linie. Mhm. Und der Speck hält sich einmal im Vakuum 6 Monate. Und wenn man den öffnet, dann reift er einfach wieder weiter, wird härter und fester, aber dann hoffentlich wird man den bald verzehren. Also ja, so lang normalerweise.
Dann braucht man schnell einen neuen.
Genau, dann braucht man schnell wieder einen neuen.
Also eher dann, wäre deine Empfehlung auch eher so kleinere Pakete zu kaufen, wenn man nicht so viel und davon verzehrt. Mehr. Kleinere und davon
genau,
mehr.
Genau, also wenn man den vom Vakuum öffnet, dann hat er einfach den perfekten Reifegrad. Ist er mal zu weich, kann man ihn ja nochmal einen Monat liegen lassen, ohne Probleme.
Was isst du denn am liebsten mit Speck? Oder isst du den pur am liebsten?
Ich esse eigentlich am liebsten ein klassisches Speckbrot. Speck, ein Semmel, ein Weißbrot und eine Gewürzgurke. Es gibt für mich nichts Besseres.
Und da brauchst du kein Butter, Öl, nichts?
Wir haben ja das Fett, was unser Geschmacksträger ist.
Ja, ne?
Das reicht. Schon, also ich bin da ganz klassisch.
Und wie viel Scheiben kommen dann rein in die Semmeln? Also feingeschnitten wahrscheinlich?
Eher ganz fein geschnitten. Ich muss sagen, ich gebe nicht so viel Wurst rein.
Aber was Gepickeltes dazu ist eigentlich immer ganz schön, ne? So eine Gewürzgurke oder auch.
Doch.
Kannst ja auch noch andere Sachen machen, so Perlzwiebel. Ich liebe ja Perlzwiebeln.
Zwiebel passen auch super dazu.
Ja.
Im Brot vielleicht weniger, aber bei uns in Südtirol ist einfach die Gewürzgurke das Typischste. Also die zum Speck.
Ist aber auch ein super Snack, auch ein guter Mitnehm-Snack. Ne?
Auf alle Fälle, auf dem Berg nimmt man bei uns ein Speckbrot mit. Viele nehmen also einen Proteinshake mit, Proteinriegel, das gibt es bei uns nicht, Speckbrot.
Ja, ich glaube, das ist auch entweder oder, ne? Protein oder Snack oder Speck, oder?
Genau.
Oder hast du, gibt bestimmt auch die beides machen. Müssen wir, dürfen wir, sollen wir? Oder?
Ja, auf alle Fälle, deswegen haben wir es aufgeschnitten.
Ich frage ja nur höflich. Hier hängt über einer Holzleiste, ganz köstlich aufgeschnitten, 6 unterschiedliche Varianten. Jetzt wird eine Flasche Wein geöffnet. Es steht Brot bereit.
Zu jedem guten Speck gehört auch ein gutes Glas Wein, gell? Also das muss dazu kommen. Und wir haben da jetzt einmal einen Rotwein und einen Weißwein. Bis vor ein paar Jahren war es eigentlich eine Sünde, Weißwein zum Speck zu servieren.
Wieso?
Also das hat man eigentlich nicht gemacht. Es ist ein kleiner Geheimtipp bei uns hier von den Bauern. Also die haben früher nochmal in die Specklake, sobald gewürzt wurde, also Salz und die ganzen Gewürze, haben die noch einen Spritzer Rotwein dazu gemacht, wegen den Bakterien. Also der Alkohol hat nochmal geholfen. Alles abzutöten. Da hat man Rotwein hergenommen. Und natürlich hat man den danach dazu getrunken, weil das hat einfach super harmoniert. Mittlerweile ist Südtirol mehr Weißweinland wie Rotweinland und wir haben angefangen, auch Weißweine dazu zu trinken und das funktioniert einfach super. Also das schauen wir uns jetzt nochmal gleich an.
Ist ja wie beim Käse auch, ne, wo man ganz lange gesagt hat, nee, gibt nur Rotwein zum Käse. Dabei funktioniert Weißwein häufig viel, viel besser.
Also ich habe hier jetzt einmal einen Weißwein. Das ist ein klassischer Gewürztraminer von der Kellerei Tramin. Wir haben ja sehr, sehr viel Spielraum beim Speck in Kombination mit einem Glas Wein. Man muss ein bisschen schauen, wie wird der Speck gemacht, was ist die Würzung, wie wird geräuchert, ist er mild, ist er stark geräuchert, hat er viel Pfeffer, hat er viel Wacholder, also da kann man wirklich ganz, ganz tolle Kreationen zusammenstellen. Und bei uns hier in der Metzgerei Steiner, wir haben ein paar Proben gemacht mit Sommeliers und so und wir sind einfach auf dem Stand, dass der Gewürztraminer perfekt zu unserem Speck harmoniert. Wir haben hier einen fruchtigen Gewürztraminer, riech mal rein, also sehr fruchtig, aber trotzdem ein klassischer, würziger Weißwein, wie er sein soll.
Wir probieren auch, wir riechen
probieren mal, ja. Also er ist sehr, sehr würzig, aber auch aromatisch. Mhm. Und der harmoniert super zum Speck. Du kannst gerne eine Scheibe nehmen, fang mal unten an. Da
unten?
Haben wir
also ich sagte eben gerade, wir haben 6, hier unten liegt auch noch was.
Unten liegt auch noch
womit
was.
Womit fange ich Plan? An, mit den Stiften? Oder?
Genau, mit den Stiften.
Mit der Rolle.
Mit den Stiften, weil bei uns hier schneidet man in Südtirol den Speck eigentlich noch ganz traditionell per Hand auf. Und so ist er eigentlich am aromatischsten und am würzigsten. Also das wäre jetzt ein handgeschnittener Speck. Und da hast du die Gewürzkruste obendrauf einfach viel intensiver. Du hast mehr, wo du rumkauen musst, und es ist ganz ein anderes Geschmackserlebnis. Du kannst dann gleich auf der Wäscheleine, wir gehen von links nach rechts, die erste Scheibe nehmen. Wir sagen immer die Wäscheleine. Kannst die erste Scheibe nehmen. Da haben wir jetzt einen Südtiroler Speck GGA. Nur haben wir den jetzt mit der Maschine hauchdünn runtergeschnitten.
Ja.
Du wirst sehen, wir
haben
schon...
Kann ich durchgucken?
Da kannst du durchgucken, ja. Wir haben ganz einen anderen Geschmack. Also der Speck unterscheidet sich nämlich schon mal, wie man ihn aufschneidet. Also ist ganz das gleiche Teilstück, nur haben wir ein paar Stifte runtergeschnitten und eben ein paar dünne Scheiben. Ist eigentlich recht ein interessanter Aspekt, gell? Wir haben 6 Monate Lagerung, und wenn du die Scheibe anschaust, da ist eigentlich perfekt schönen Fleischanteil, aber auch ein schönes Fett dabei.
Sehr gut.
Gell? Und da, wenn du jetzt ein Schlückchen Wein dazu trinkst...
Ist das jetzt ein und derselbe?
Ein und dasselbe. Ganz ein anderer Geschmack. Gibst du mir recht, oder? Also da haben wir schon einmal die erste Spielmöglichkeit. Also der eine sagt, er hat lieber einen handgeschnittenen, und der eine hat lieber so eine klassische Fächerware. Und der Wein?
Der macht ja nochmal was ganz anderes damit, ne?
Der macht was anderes damit. Also der...
Und der holt ja nochmal richtig was raus aus dem Speck.
Auf alle Fälle. Also der begleitet hier den Speck.
Körper, Volumen, herrlich.
Ja. Ist wirklich ganz eine tolle Sache. Also überhaupt im Sommer greift man fast lieber zu einem Glas Weißwein. Kommt mir vor, überhaupt beim Speck dazu.
Jetzt, ich weiß nicht, ob ich vorgreife. Ne? Die kommen ja alle aus eurem Hause hier, die auf der Wäscheleine. Diese 6, die wir hier haben. Sind die denn alle unterschiedlich gewürzt und unterschiedlich geräuchert?
Na, das
macht man da nochmal Unterschiede? Nee.
Das ist eigentlich das Spannende. Wir haben die verschiedenen Teilstücke vom Schwein, die wir verwenden zum Speck machen, nehmen aber überall die gleiche Gewürzmischung, räuchern die gemeinsam und lagern die gemeinsam.
Ah, okay.
Das ist eigentlich ganz spannend, und wir haben ganz, ganz andere Geschmacksrichtungen, was wir da rauskommen. Mhm. Gut, dann gehen wir zur nächsten Scheibe, und da kannst du anschließend gerne ein Schlückchen Rotwein dazu trinken.
Okay.
Da haben wir jetzt eine Bauchseite, genau.
Die
jetzt
wird es
fettig. Also wie du siehst, wir haben einen sehr, sehr hohen Fettanteil, aber das Fett ist hier wirklich der Geschmacksträger schlechthin. Mhm. Weltklasse zum Essen, oder?
Mhm.
Also wenn man eine Bauchseite hat, es erschreckt einem oft, weil zu viel Fett dran ist. Gell? Aber einmal gegessen, ist das sehr, sehr fein.
Aber ich kann mir vorstellen, dass das viele abschreckt auch. Ne? Zu viel, wie du sagst, zu viel Fett
in der
Optik.
Wir machen hier bei uns eigentlich ganz, ganz oft Speckverkostungen, und da bleibt die Bauchseite sehr, sehr oft liegen. Und da sage ich immer, Augen zu und durch. Einmal probiert, und dann fallen die von allen Wolken. Also sowas Gutes... Vielleicht nicht jeden Tag, aber kann man schon...
Achso, Rotwein habe ich vergessen.
Genau.
Schon sehr gut, ich schwelgte gerade.
Der ist sehr gut zum Essen, ja. Auf alle Fälle gut und ganz toll in der Küche. Die Bauchseite kann man in der Küche sehr, sehr gut verwenden, weil es einfach ein Geschmacksträger ist.
Kannst du für alles benutzen, oder?
Eigentlich für alles. Frühstück, Mittag, Abend, Mitternachtssnack, die Bauchseite
Dessert.
Geht den ganzen Tag. Dessert, Alpha, ja, da funktioniert die auch. Und jetzt hast du ein Schlückchen Rotwein dazu gehabt.
Was haben wir?
Haben wir einen klassischen Vernatsch von der Kellerei Andrian. Wir haben beim Speck unsere Würzung, wir haben das Rauchige, und der Speck ist an sich schon eher schwer, sage ich mal. Und da braucht es jetzt einen leichten Rotwein dazu. Also wir können da jetzt nicht einen starken Rotwein, einen schweren Rotwein dazu trinken. Das wäre einfach zu viel. Und dieser Vernatsch, der haut dich jetzt wahrscheinlich nicht um, aber zum Speck passt der eigentlich perfekt dazu. Und ich sage, das ist ganz eine klassische Linie, aber uns kommt vor, er soll uns ja nur ein bisschen unterstützen, und deswegen...
Das macht er perfekt.
Macht er das perfekt. Mhm. Und Vernatsch ist eine autochthone Rebsorte aus Südtirol und ist ja wieder ein bisschen im Aufschwung und... Passt eigentlich perfekt.
Passt wunderbar, finde ich auch.
Überhaupt im Sommer kann man den auch gekühlt trinken, so als Aperitif. Ist auch nochmal ein bisschen frischer. Wir haben immer ein bisschen Speck aufgeschnitten, und die Gäste kommen rein. Die nehmen sich eine Scheibe Speck und ziehen das Weiße runter. Das ist eine Sünde bei uns. Also das geht gar nicht.
Das macht man aber Land auf Land ab. Also ich meine, sogar länderübergreifend, ja, das kenne ich auch.
Und mein Vater hat das Herz geblutet, dann hat er gesagt, na, das gibt's ja nicht, der macht jetzt ein Magerschinken. Wir verkaufen den bombenmäßig, haben drei verschiedene Linien im Sortiment, weil alles, was mager ist, wird gekauft. Aber wenn wir dann probieren, dann kommen trotzdem alle drauf und sagen, ah, aber schmeckt ja nicht einmal so wie ein Speck. Ist aber eigentlich logisch, weil uns fehlt das Fett, was das alles abrundet.
Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es solche Unterschiede gibt. Man geht ja so ganz naiv ran und sagt, der eine hat ein bisschen mehr Fett, der andere hat ein bisschen weniger. Es lag am Schwein, aber das ist natürlich der Cut oder die Quelle, wo es herkommt. Ne? Wir sind ja nicht im Verkaufsgespräch zum Glück, aber trotzdem, was würdest du denn sagen? Was ist für mich am besten?
Also für mich...
Für mich.
Für dich. Ich würde fast beim klassischen Südtiroler Schlegelspeck GGA bleiben, weil da machst du nie was falsch. Also der Schlegelspeck, den kennt man und da ist man einfach auf der sicheren Seite. Das schmeckt eigentlich allen. Hier kann man jetzt ein bisschen spielen. So würde ich eigentlich fast, sag ich mal, die Schulter auswählen, weil die Schulter einfach mal was anderes ist.
Find ich auch.
Aber sonst, wir sagen immer, man muss alles ein bisschen durchprobieren. Die Geschmäcker sind natürlich unterschiedlich, das ist auch das Gute. Wenn man gern Fett hat, ist die Bauchseite natürlich auch.
Tja, aber was macht man denn, wenn man jetzt nur einmal im Jahr hier ist, ne?
Bei euch. Einmal im Jahr, einen großen Koffer mitnehmen.
Was mit und sagt, hey, wir können ja jetzt nicht fürs ganze Jahr was mitnehmen. Nehmen jetzt vielleicht 2-3 Stück. Kann man auch bestellen bei euch?
Ja.
Verschickt ihr auch?
Ja, wir haben da ein paar Partner, die für uns verschicken. Und ich empfehle eigentlich immer einen klassischen Südtiroler Schlegelspeck, weil das sehr, sehr, also ich sage, das ist das Gängigste und da geht man zu 100% sicher, dass einem der selber schmeckt und auch die eingeladen werden zum Mitessen. Okay. Ja, jetzt haben wir ein bisschen die Specktypen durchprobiert. Du hast gesehen, wie vielfältig der Speck eigentlich ist bei uns. Gell? Also wir sagen immer, Speck ist nicht gleich Speck. Jeder Produzent macht den anders, jeder hat seine andere Methode. Es ist schon einmal das Tier, was ausschlaggebend ist. Also es ist ganz, ganz ein vielfältiges Produkt.
Wie oft isst du Speck?
Jeden Tag.
Nein.
Ja. Ich nehme sogar, wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, entweder Kaminwurzel mit oder ein Stück.
Du flunkerst doch jetzt.
Nein, auf alle Fälle. Das hat uns so der Vater eingetrichtert. Also wenn der irgendwo hingefahren ist mit uns, hat er immer im Rucksack eine Scheibe Speck mitgehabt oder ein paar Kaminwurzel. Weil er hat gesagt,
eine Scheibe?
Man weiß ja nie, was man bekommt, wo man hinkommt.
Du bist ja Botschafterin für Speck.
Ja.
Ne? Also nicht nur, weil du reingeboren bist in diese Familie, sondern auch so, weil er dir schmeckt. Und
weil er mir schmeckt.
Du das auch mit Leib und Seele machst.
Genau. Ja? Also es ist wirklich eine Passion von mir, die Südtiroler Produkte. Und natürlich gehört der Speck da auch dazu. Also.
Und hat er denn, was würdest du denn sagen, wo hat er denn seinen Stellenwert? So unter diesen ganzen Schinken und Speck dieser Welt, die wir kennen? Oder ist er gar nicht vergleichbar?
Unser Speck ist einzigartig in Südtirol, würde ich mal sagen. Also ich glaube, der hat einen richtig hohen Stellenwert. Also er kommt überall super an. Es wird Speck mittlerweile in ganz Europa verkauft, der Südtiroler Speck, sage ich mal. Und für uns Südtiroler gibt es nur den, sage ich mal.
Ja, dann ist die Frage ja überflüssig.
Ja.
Also schafft es hier kein Parmaschinken mal her? Ich darf sagen. Schafft es hier gar nicht her?
Wir haben ein Parmaschinken in der Theke, auf alle Fälle. Aber wenn wir jetzt Rohschinken-Melone, ist ein Klassiker, den man bei uns so gerne isst, und bei uns, aber mittlerweile heißt es bei uns Rohschinken-Speck. Also Speck mit fruchtigen Nuancen, also das funktioniert einfach sehr, sehr gut. Also ich tausche schon eher, also Mittlerweile, glaube ich, ist das ein bisschen mehr angekommen bei uns, dass man eher zum Speck greift, als wie zum Rohschinken. Rohschinken muss man natürlich auch schauen, kriegt man einen guten bei uns hier, ist sehr...
Naja, du kennst das Produkt hier.
Bei Speck
hier, ne?
Weißt halt, was bekommst.
Du
ja.
weißt, wo es herkommt. Du kannst jederzeit nachgucken.
Ja, also die Rückverkürzung.
Bei euch unten im Betrieb, genau. In die Räucherei, fragen, Leute, ist alles in Ordnung?
Ist alles
Läuft
gut?
Alles?
Das ist ja auch beim Speck natürlich die Rückverfolgbarkeit. Also wenn man hinten drauf schaut, auf der Schwarte ist ein Stempel drauf. Da kann auch jeder, kannst auch in Deutschland draußen rausfinden, wo der Speck herkommt, wann er hergestellt wurde. Also ist eigentlich ganz toll.
Also du hast mir vorhin erzählt, du isst am liebsten das Semmel mit Speck. Und wenn der Speck irgendwo verarbeitet ist in einem Gericht, welches wäre das?
Ich habe gern Risotto. Mit so Speckstreifen. Ganz ein klassischer Risotto mit Speckstreifen drinnen. Apfelrisotto oder sowas mit ein bisschen was Fruchtiges.
Ja.
Und sonst schmeckt er mir auch sehr gut bei den Nudelgerichten. Wenn wir zum Beispiel eine Carbonara haben oder eine Amatriciana, da kommt ein klassischer Speck rein oder Bauchseite. Da schmeckt er mir am besten.
Ja. Es war wunderbar hier. Ich sage ganz herzlichen Dank. Karin Steiner.
Ja, danke dir auch.
So, und jetzt wissen wir, wie Südtiroler Speck gemacht wird und wie man ihn genießen kann. Bleibt eine entscheidende Frage. Wann ist ein Speck eigentlich ein Südtiroler Speck? Das erklärt mir Martin Knoll vom Südtiroler Speckkonsortium in Bozen. Mit ihm spreche ich darüber, warum der Begriff geschützt ist, welche Regeln die Hersteller einhalten müssen und wer überhaupt Südtiroler Speck produzieren darf. Martin Knoll, Konsortium Südtiroler Speck in Bozen. Grüß dich, was sagt man?
Grüß Gott oder grüß dich.
Ja. Ja, aber du bist ja auf allen Feldern unterwegs, ne? Als Direktor des Konsortiums bist du einmal bei den Produzenten, direkt vor Ort. Du bist auf politischer Ebene. Du bist auf Marketing-Ebene, du bist auf Conventions, auf Messen und so weiter zugegen. Sag mal, was macht ihr eigentlich alles als Konsortium und wofür braucht man eins? Oder wofür braucht der Speck das?
Ich würde mal sagen, das ist das Tolle an meinem Job, Vielseitigkeit in vielerlei Hinsicht. Also richtigerweise, das Südtiroler Speckkonsortium wurde damals 1992 gegründet, mit eigentlich einer Absicht, diese traditionelle Veredelungsmethode des Specks, die es nur hier so in Südtirol gibt, an Qualitätsrichtlinien zu binden.
Also einen Rahmen zu geben, heißt das?
Genau, einen Rahmen zu geben. Und aus dieser, sage ich mal so, Notwendigkeit dann, ist eigentlich erst, sind die gesamten Aufgaben des Konsortiums entstanden. Also ursprünglich recht strikt, streng rund um Rahmenbedingungen, Qualitätsanforderungen. Dann kamen rechtliche, natürlich, also Markenschutzthemen dazu. Bis hin dann 1999 Gründung oder Entwicklung einer ersten Marke. Und mit der Marke dann entsprechend Kommunikation, Marketing, Awareness schaffen rund um das Produkt, rund um die Destination und natürlich auch unsere Hersteller und das Produkt an den Mann zu bringen. Und ja, da hat sich mittlerweile einiges getan in den letzten mehr als 30 Jahren. Ein großes Highlight, um vorzugreifen, ist sicherlich die GGA-Zertifizierung.
Erklär das nochmal, das sieht man ja häufiger auf Produkten.
Genau,
ja.
Das ist die geprüfte geografische Angabe. Das ist eine EU-Zertifizierung, also ein EU-Qualitätssiegel, das lediglich Produkten zugesprochen wird, die einen traditionellen, territoriellen Bezug, in unserem Fall die besondere Veredelungsmethode von einer Hinterkeule des Schweins und die deren Haltbarmachung gemacht wurde. Und wir feiern dieses Jahr 30 Jahre.
Wow.
Südtiroler Speck GGA.
Das hört sich so einfach an, aber da muss man, glaube ich, durch einige Gremien durch, oder?
Absolut. Also das, wenn wir so zurückdenken, 92 Konsortiumsgründung, 96 GGA-Zertifizierung.
Also das war und so lange hat man sich auch drum gekümmert.
4 Jahre lang sicherlich ein Haufen Papierarbeit, bürokratisch. Und man muss denken, in den 90er Jahren wirklich viel Papier.
Ja, da war noch echt Papier. Da gingen die Faxe hin und her.
Ganz genau.
Oder Telex noch. Ja. Sag mal, aber wenn ich jetzt, ich simuliere mal, ich bin jetzt im Harz, ja, habe ein paar Schweine und sage, ich möchte jetzt Speck machen, Südtiroler Art. Das ginge? Oder bin ich da schon in der Grauzone?
Das sind wir schon.
Dann passt ihr auf, da fischt ihr mich
raus.
Da
sind wir schon eigentlich bei einer direkten Anspielung, okay. Wenn ich das so sagen darf. Also im Grunde technisch gesehen, Südtirol in Verbindung mit Speck muss seit der EU-Registrierung und Zertifizierung nach dem eingetragenen Reglement hergestellt sein, aber auch von einer unabhängigen Kontrollstelle kontrolliert werden. Das heißt, rein technisch gesehen, muss man jetzt nicht immer im Konsortium dabei sein. Das ist eine freiwillige Aktion. Aber man muss sich dem Reglement unterschreiben und natürlich die technischen und Qualitätsvorgaben des Reglements einhalten und die befolgen.
Und sind die denn eng gestrickt, diese Vorgaben?
Also wir natürlich geben Rahmenbedingungen vor. Rahmenbedingungen im Sinne von einer Art Garantie für das Konsortium, für uns, dass der Speck nach traditionellen Verfahren hergestellt wird und mit einem Mindestqualitätsanspruch. Bedeutet, das fängt natürlich an bei der Rohware. Die Rohware muss einen bestimmten Zuschnitt haben, der traditionell ist für die Verarbeitung. Vom Zuschnitt geht es dann weiter natürlich in die Salzung. Salzung bedeutet Hinzugabe auf der Oberfläche von einer Gewürzmischung. Wir geben hier vor, laut Reglement natürliche Gewürze müssen verwendet werden.
Ja.
Die Hersteller sind aber in dem Fall frei, wie deren Gewürzmischung zusammengesetzt ist.
Ich könnte auch mal was Verrücktes dazu mischen. Gut, als Hersteller mache ich es ja auch nur, wenn es am Ende funktioniert.
Schmeckt, genau. Genau, aber ja, absolut.
Ja.
Also wir haben so Hauptzutaten, ist natürlich Salz, Pfeffer, aber dann fängt schon an Rosmarin, Koriander, kann Knoblauch sein, kann einer eine Prise.
Piment habe ich gehört.
Piment, ja, absolut. Also da hat jeder so seine und dann hängt es ja auch von diesen Kleinigkeiten ab. Einer hat grobes Salz, der eine hat feines Salz, die Komposition des Salzes, also all das eine macht hat beides, einen Unterschied. Ne?
Steiner, die nehmen grobes und feines, habe ich gelernt.
Genau, da hat jeder eine eigene Familienrezeptur, die über Generationen verfeinert und übergeben wurde und sich sicherlich auch in den letzten, seit Generationen ein bisschen angepasst hat an den Konsumenten, an den Markt, aber im Grunde schon ein wesentliches Identifizierungsmerkmal ist für jeden Hersteller. Deshalb jeder Südtiroler Speck ist eigentlich unterschiedlich voneinander, weil wir haben 26 Hersteller und jeder stellt seinen Speck nach seiner Rezeptur in diesem Fall her. Und wenn wir jetzt die Produktionsschritte weitergehen, dann haben wir anschließend noch eine Trockenbökelung. Eine Trockenbökelung auch dort hat jeder ein bisschen sein System. Aber bei der Räucherung geben wir vor, als nächster Schritt maximal 20 Grad in der Räucherung, damit wir von einer Kalträucherung sprechen dürfen. Das hat natürlich den Vorteil, dass bei einer Kalträucherung die Raucharomen sehr mild auf dem Produkt einwirken und das ist schon bewusst so und typisch auch für die Südtiroler Speckherstellung.
Okay.
Vielleicht als ganz klarer Differenzierungsunterschied zu Schinken oder speckähnlichen Produkten oberhalb des Alpenhauptkamms. Dort ist für gewöhnlich ein bisschen eine stärkere Räucherung
üblich. Weil man die nicht wie bei euch dann noch in der Luft hat so lange, ne?
Genau.
Die sind ja auch schneller reif dann, ne? Die sind ja schon viel schneller konsumierbar. Aber sag mal, wir waren gerade beim Räuchern. Holz, gibt es da auch eine Vorgabe?
Klar, es gibt harzarmes Buchenholz. Das wird dann vorgegeben, teilweise in Spänen oder in Blöcken. Je nach Maschine wird die dann leicht vergilbt. Und so entsteht ein sehr süßer trockener Rauch.
Ah. Aber da darf ich noch was anderes auch zusetzen. Da darf ich noch was anderes mit verbrennen.
Genau, oder, was bei uns traditionell aus dem Bäuerlichen noch übermittelt wurde, sind so die Wacholder-Späne hinzuzugeben.
Darauf wollte ich hinaus.
Richtig, das ist natürlich auch wieder, das darf man, hängt von Hersteller ab, wer das noch macht. Ja. Gibt es aber weiterhin noch Hersteller, die das so praktizieren.
Ja, ja. Und dann muss er ja irgendwann in die Luft.
Genau, dann kommt da eigentlich der Reifeprozess, der sicherlich am längsten dauert. Wir haben vorgeschrieben, auch im Regelwerk, je Gewicht eine eigene Lagerzeit. Daher können wir eigentlich sicherstellen, dass wir am Ende ein Produkt haben mit der richtigen oder für uns traditionellen und richtigen Konsistenz. Das fängt an bei 20 Wochen und geht dann hoch bis 28, 30 Wochen, je nach Gewichtsklasse.
Vorher geht er nicht raus?
Vorher geht er nicht raus. Vorher darf er nicht als Südtiroler Speck deklariert oder gestempelt werden.
Ja. Und der ist ja gestempelt, ne? Ich kann ja erkennen, wo der herkommt.
Genau. Also es muss auf der Schwarte, muss eindeutig der Südtirol-Stempel angebracht werden, sofern er dann alle Phasen der traditionellen Verarbeitung erfüllt. Dann wird der Stempel angebracht und am Ende, wie es üblich ist, gibt es ein Kontrollinstitut, das dann bei den Herstellern vor Ort, aber auch mit einem digitalen Portal, das die Rückverfolgbarkeit garantiert, kann man somit die Kontrollen durchführen und auch bis dann im Supermarkt ist überall hinten das Lotto angegeben und kann man dann quasi zurück bis zum Lieferanten.
Und kann den Lieferanten anschreiben und sagen, das war genau. So toll.
Genau.
Nächstes Mal hätte ich ihn gerne im Ganzen. Aber das hat man ja nicht mehr. Ne? Also früher hat man doch immer noch, also sagen wir mal, in den Stuben, in den bäuerlichen Stuben hat man ja den ganzen Speck dann gehabt und runtergeschnitten. Genau. Heute sind es schon kleinere Verpackungseinheiten. Ne?
Absolut richtig. Wenn ich hier ein bisschen weiter ausholen darf, geschichtlich,
ja,
ist der Speck im Alpenraum ja ein bäuerliches Produkt.
Ja.
Und hier wichtig zu wissen, aus einer Notwendigkeit entstanden, Haltbarmachung von Schweinefleisch über das Jahr hinaus als Proteinquelle. Ganz einfach.
Ja.
Man hat um Weihnachten geschlachtet, Temperaturen zu Weihnachten waren ideal, Produkt wird weniger schnell verderblich.
Ja.
So hatte man zu Weihnachten bei den Feiertagen frisch Fleisch, hat man groß aufgekocht oder konnte man sich groß das hart gemästete Schwein quasi dann auch verzehren. Und im Grunde das halbe Schwein, das nennt man traditionell die Mezet. Das ist das halbe Schwein, die große Mezet quasi von der Schulter bis hin zum Schlägel.
Aha.
Alles in einem wurde dann eingesalzen, geräuchert und dann aufgehängt.
Ach, das Ganze?
Das ganze Teil.
Ach so.
Mit den ganzen Teilstücken,
nicht
die wir heute kennen vom Schwein.
Nicht nur
der Schinken. Nee, genau. Das wurde nicht in die Einzelteile zerlegt, sondern gesamt so einfach und dann meistens in die Küche, weil Küche war hohe Temperatur, Rauch und somit konnte das Fleisch, das Salz einziehen und das Fleisch abtrocknen. Gewichtsverlust, Wasserverlust. Somit wurde es nicht verderblich. Oder man hat es, das hängt so ein bisschen von Tal zu Tal, man hat es dann in den Dachboden, weil auch dort kam dann quasi, war eine Schleuse offen vom Kamin.
Kam der Rauch noch an,
ja. Kam der Rauch raus und somit hat man wieder angenehme Temperaturen um die 20 Grad, die wiederum den Wasserentzug und somit die Haltbarmachung des Schweinefleisches bevorzugten. Und dann hat man quasi von innen nach außen gegessen. Wenn man das halbe Schwein betrachtet, ist ja natürlich der Bauch und der Karree ist von der anatomischen Dicke her das dünnste Teil.
Ja.
Somit war das erster fertig, wie die dickeren Teile Schulter und Schlägel. Somit hat man dann einfach pragmatisch von innen nach außen geschnitten. Nach 3-4 Monaten war der Bauch fertig, nach 7-8 Monaten dann der Schlägel somit sozusagen. Und so hat man das früher eigentlich veredelt, haltbar gemacht und dann auch konsumiert über das ganze Jahr und so ging der Prozess dann eigentlich wieder weiter.
Heute schlachtet man das Jahr durch, ne?
Genau.
Heute haben wir andere Möglichkeiten zu kühlen. Nun ist es ja so, du sagst Qualitätskontrolle, woher das Tier kommt. Da gibt es auch Auflagen entsprechend, was verarbeitet werden darf und wie es verarbeitet wird. Was ist das für ein Radius? Wo kommen da so die Produkte her, beziehungsweise das Rohprodukt her?
Also für den Südtiroler Speck werden ausschließlich die Hinterkeule, sprich der Schlegel, verarbeitet, also nicht die Einzelteile des Schweins, also nur auf den Schlegel konzentriert. Wir sind ein sogenanntes GGA-Produkt. Das bedeutet, dass wir aus zertifizierten europäischen Betrieben theoretisch die Schweineschlegel anliefern dürfen. Der Großteil der Rohware wird aus Deutschland, Niederlande, Österreich und Italien selbst eigentlich angeliefert. Das sind so die vier Hauptlieferanten für den Südtiroler Speck.
Und achtet man darauf, dass das bestimmte Rassen sind, weil die sind ja anatomisch unterschiedlich und beziehungsweise größer, kleiner und so weiter. Gibt es da Vorgaben?
Grundsätzlich gibt es hier keine Vorgaben, weil wir als GGA-Produkt der geschützte Veredelungsmethode startet im Grunde bei Anlieferung der Rohware des Schweineschlegels. Das heißt, wir haben jetzt aus diesem Sinne rechtlich keinen großen Zugriff auf die vorherige Lieferkette, sprich die Rassenauswahl auch des Schweins. Nichtsdestotrotz natürlich sind Hersteller, die auf eigene Produktkategorien dann quasi Schweine aus der italienischen Rohschinken Produktion für die Speckverarbeitung verwenden und somit haben wir den Aspekt italienische Rohware zu Speckverarbeitung.
Man will ja wahrscheinlich auch eher ähnliche Größen haben als unterschiedliche Größen, deshalb greift man ja wahrscheinlich dann auch immer wieder auch auf das Ähnliche zu. Ne? Wir reden immer über Schinken hier oben auf dem Berg, sag ich mal, wo beide Techniken genutzt werden, also Rauch und Luft, heißt der Speck. Wieso eigentlich?
Genau dieser Mix, dieser zwei Veredelungsmethoden ist im Grunde das Besondere und auch das Geschützte dann am Ende. Weil Südtirol befindet sich ja so quasi am Übergang zwischen dem in Europa gesehen dem mediterranen Raum und dann haben wir den zentraleuropäischen Raum. Und genau aus diesen zwei Welten hat sich diese Konservierungsmethode entwickelt. Ja. Man hat aus den zentraleuropäischen diese Räucherung mitgenommen und die Salzung und die Gewürzmischung zum Beispiel und hat vom Süden die Lufttrocknung. Und genau das ist eigentlich diese Symbiose, die der Südtiroler Speck repräsentiert.
Und deshalb habt ihr gesagt, wir nennen das auch anders, wir nennen das Speck.
Also man muss ja, um das Produkt schützen zu lassen, quasi historische Quellen nachweisen.
Ah,
okay. Das heißt, bei uns gibt es eine historische Quelle aus dem 18. Jahrhundert, die Verarbeitung oder das Speckprodukt dann auch mit Speck so beschrieben hat.
Ach, und die brauchst du.
Genau. Ja. Und Südtirol war ja eigentlich bis vor mehr als 100 Jahren immer Teil deutschsprachigen Raumes. Mhm. Dementsprechend natürlich im 18. Jahrhundert wurde hier Deutsch gesprochen. Und somit haben wir auch Speck, was ja ein althochdeutsches Wort ist, quasi als hauptgeschütztes Produkt dann und auch den Produktnamen schützen können. Es hätte kein anderer Name diesen historischen Beweis quasi geben können. Ja. Also wir gehören sicherlich zu dieser Kategorie Schinken. Mhm. Aber sind ein Schinkenspeck in dem Sinne zur besseren.
Ihr wollt was Besonderes sein, habe ich verstanden.
Ja, es ist einfach so, ich habe auch schon manchmal gehört, ich kenne ja dieses Wording-Problem.
Die Abgrenzung ist ja auch wichtig. Da ihr ihn ja auch nicht hier nur für euch esst und ein paar Touristen mitgebt, die betteln, dass sie was mitnehmen dürfen, der geht ja auch ins Ausland. Aber was ist, Deutschland ist schon größter Markt für euch,
Deutschland,
oder?
Ist für uns mit Abstand der wichtigste Exportmarkt für den Südtiroler Speck. Wenn wir starten beim Hauptmarkt, dann haben wir 2/3 ungefähr Absatz Italien. Davon natürlich ein großer Teil im Norden und Südtirol selbst. Und dann natürlich haben wir Deutschland, was 25% für uns ausmacht, entsprechend wichtig. Großteil davon auch in den Großteil Südtirol bekannten Regionen, Bayern, Baden-Württemberg, wo wir eine große Distribution auch haben, aber auch die Distribution geht bis in den Norden Deutschlands natürlich hoch, wo wir Speck, Südtiroler Speck im Grunde vorfinden können.
Wie oft verkostest du Speck eigentlich? Du machst ja auch Stichproben, ne?
Ja, das ist auch ein toller Aspekt meiner Arbeit natürlich.
Es ist auch schön, mit so einem Produkt zu arbeiten,
es
oder?
Es ist schon der Hammer, muss ich sagen. Also grundsätzlich Lebensmittelprodukte für Lebensmittelprodukte zu arbeiten, ist schon ein sehr emotionales Produkt, weil es auch so in vielerlei Hinsicht, man kann es verkosten, man kann es sehr, sehr gut, auch die ganze Story dahinter, man hat eine tolle Geschichte, man hat ein tolles Produkt, gute Qualitäten und viele Leute, die dahinter stehen, und dementsprechend ist es schon toll, so ein Produkt zu vermarkten, muss man sagen. Wie oft ich Speck verkoste, ich würde sagen, je nach, es wird so alle 10 Tage wird es schon hinkommen, würde ich mal sagen. Aber das ist ganz eventbezogen, veranstaltungsbezogen.
Ja, wenn man mal eine Woche durchgegessen hat, dann macht man mal eine kleine Pause. Ne? Ist ja wie bei allem so. Ja,
man macht dann privat, wahrscheinlich steigt man auf andere Produkte dann um, um den nötigen Ausgleich hinzubekommen.
Wie isst du ihn denn am liebsten?
Ich persönlich habe ihn schon, also pur in Scheiben. Dünn in Scheiben geschnitten. Also
du bist Abteilung Scheibe, nicht Stift.
Okay. Also pur dünn in Scheiben, verkocht in Stiften oder Würfeln.
Okay.
Also.
Welche Rolle spielt denn eigentlich der Tourismus für euch und für das Produkt Südtiroler Speck?
Schon eine große Rolle.
Ja.
Also ich würde mal sagen, historisch gesehen, dank dem Tourismus, aber auch dank dem Bekanntwerden der Tourismusdestination Südtirol, war man imstande zu wachsen. Sprich, das Produkt, die Südtiroler Qualitätsprodukte allgemein und der Speck selber wurden als Produkt bekannt. Ich behaupte mal, gehört zu den beliebtesten Souvenirs, die man heute mit sich nimmt, weil so ein
hier
Stück...
Ich. Koffer halb voll.
Genau. Also ich glaube, die ganze Palette, oder man versucht so ein bisschen was mitzunehmen aus der kulinarischen Welt, ja, Südtirols. Und das hat natürlich, damit sind viele Metzgereien, die Dorfmetzgereien waren, die sind damit gewachsen. Diese Korrelation sehen wir schon auch mit der produzierten Menge in den letzten 30 Jahren. Und wir sehen auch heute noch in neuen Märkten, zum Beispiel dort, wo der Tourismus wächst, ist auch ein Keimpotenzial für einen zukünftigen Speckkonsumenten vor Ort. Und das ist für uns schon eine...
Er wird ja auch angefüttert in den Restaurants und in den Hotels. Das macht ihr ja ganz, das macht ihr ganz gewitzt. Mir kannst du es ja jetzt erzählen, hier unter uns. Gibt es Vorgaben für die Restaurants? Ne? Hier, Lokalpatriotismus, ihr müsst so und so viele Gerichte mit Speck anbieten.
Also haben wir leider nicht, auch wenn es mir gefallen würde. Das wäre mal was vorzugeben. So,
stell dir mal vor, du guckst dir die Karten an und sagst, Freunde, das wird nichts. Die muss neu geschrieben werden.
Das würde mir schon gefallen.
Scherz, kannst du es mal machen.
Mein Appell an die lokale Gastronomie ist ja immer, wir müssen Südtiroler Speck immer überall draufschreiben, weil das, was wir an Marketing, Kommunikation machen, soll ja irgendwie was bringen, auch dann für die Leute, die nach Südtirol kommen. Und diese Wiedererkennung soll irgendwo da sein. Aber da machen es viele schon richtig gut. Ja. Für uns ist wichtig, dass einfach viele, viele Gerichte, aber auch, ich würde mal sagen, moderne Gerichte mittlerweile mit Speck auch im Umlauf sind, weil die bringen das Produkt dann auch in die Küchen zu Hause, dienen als Inspiration, für den Verkauf natürlich auch ganz spannend. Aber das ist schon wichtig und das wird hier Gott sei Dank gut gelebt. Und da sind wir schon froh und dankbar, dass das gut funktioniert.
Ja, man muss das ja auch mal benennen. Also auch bei einer aufkommenden, stärker werdenden Sensibilität für Fleischkonsum ist das ja auch ein Thema, wo ihr sicherlich drauf achtet und guckt, wie sich der Verbrauch so verändert. Aber kann man denn sagen, ihr habt genug, um noch ein paar Märkte zu erschließen? Oder ist schon Zuteilung?
Ich würde schon sagen, dass wir theoretisch oder auch strategisch schon daran arbeiten, auf neuen Märkten präsent zu sein. Was aber nicht zwingend jetzt mit einer Mehrproduktion zusammenhängt, sondern es geht einfach, das Produkt muss vom Markt auch entsprechend geschätzt und vergütet werden. Und da gibt es schon noch Länder, die vielleicht teilweise auch ein interessanter Absatz für uns darstellen und einen entsprechenden Preis auch dann für das Produkt bezahlen, naja, bereit sind zu bezahlen.
Naja, du willst es, es ist ein hochwertiges Produkt und genau, so willst du es ja auch vermarktet wissen. Genau. Okay. Gibt es Zahlen? Darf man Zahlen rausgeben, wie viel produziert wird?
Ja, klar. Also wir produzieren 2,5 Millionen Stück. Sprich, wir heißen die Hammen. Das sind die ganzen Formen, die wiegen im Schnitt 4,6 Kilo, werden in Südtirol von den 26 Herstellern produziert. Das sind umgerechnet ja um die 13.000 Tonnen Südtiroler Speck.
Ja, das ist eine Menge, aber da ist sicherlich noch Platz. Aber damit seid ihr ja auch eher einer der kleineren Regionen und Anbieter. Also schon noch ein Spezialistenthema. Genau. Spezialthema, oder?
Im Grunde, Südtiroler Speck gilt schon als Nischenprodukt.
Ja.
Die Menge hört sich jetzt wahrscheinlich nicht so klein an, aber wenn wir das vergleichen mit den italienischen Wurstwaren, genau, selbst, dann haben wir hier,
die Zahlen auch?
Wir haben hier ja um die 4% stellen wir dar. Natürlich neben großen Produkten wie Rohschinken, dort haben wir ein Barmann, San Daniele.
Ja, ja.
Wir haben die Riesenkategorie Kochschinken. Kochschinken macht ja Riesenmengen.
Aber dafür muss man sagen, mit den 4% seid ihr eigentlich ganz schön bekannt schon. Gute Arbeit geleistet.
Vielen Dank, ja, das freut mich. Ja. Aber es ist schon wichtig, dass wir hier als Konsortium eine Art Kompetenzstelle diesbezüglich geben und vom Tierwohl bis hin zu Verpackung Impulse geben. Das kann dann sein, einmal eine Analyse über alternative Verpackungstypologien oder plastiksparendere Verpackungen. Und all das gibt einen Input und wir haben es auch schon gesehen, das führt dazu, dass die Hersteller sich Gedanken machen, dass sie investieren in neue Maschinen, dass sie investieren in neue Verpackungstypologien und das natürlich dazu führt, zu dem Ziel, das ich so formulieren würde, dass Südtiroler Speck auch nachhaltig noch produziert werden kann unter den gängigbarsten Bedingungen. Mhm. Das ist eben wichtig. Und da, glaube ich, können wir schon eine Rolle einnehmen, vor allem sensibilisieren, aber wirklich so als Impulsgeber auch.
Ja. Gut, und wie weit reagiert ihr da auf Anfragen und Ansprüche aus dem Markt oder seid ihr da eher selber initiativ? Gut, das Thema ist natürlich allgegenwärtig, da muss man selber initiativ sein, ne? Und eher vorausschauend denken. Ich sag danke, ich sag unseren Hörern, probiert mal Südtiroler Speck ganz bewusst. Wenn ihr hier seid, nehmt ihr ihn mit. Ansonsten guckt ihr bei euch im Markt, auf Wochenmärkten, wo auch immer, im Delikatessengeschäft, wo ihr ihn findet. Und dann zelebriert das mal so, wie Martin das erzählt hat. Ja. Und eine Frage noch, wie lange ist der dann haltbar, wenn ich ihn einmal aus dem jetzt noch Plastik geholt habe?
Ja, es gibt natürlich die MHD-Vorgaben. Aber ansonsten Stückwaren sind einige Monate haltbar,
ja,
je nach Aufbewahrung. Fächerware natürlich, ich würde sagen 50 bis 80 Tage, ja, so je nach Angabe. Aber wenn man ihn gut behandelt, dann schmeckt er.
Ihr müsst keinen ganzen nehmen, ihr könnt euch auch so ein Stück nehmen, ne? Und dann erstmal rantasten.
Genau. Alles klar.
Ich sage herzlichen Dank.
Dankeschön, hat mich gefreut.
Mich auch und es ist immer wieder schön hier zu sein. Danke.
Gerne.
So, und das war's mal wieder. Ich hoffe, euch hat das Gespräch gefallen. Und wenn dem so ist, dann bitte gebt uns doch da, wo es möglich ist, auf Apple, Spotify und so weiter, hohe Punktzahlen. Gerne 5 Punkte, denn das erhöht unsere Sichtbarkeit und das hilft natürlich immer sehr. Und darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.